Deutschlandfunk Interview.
Gerhard Dannemann ist Professor für englisches Recht sowie britische Wirtschaft und Politik an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Dannemann.
Guten Tag.
Herr Dannemann, diese Videoschalte heute auf höchster Ebene. Glauben Sie, dass die Chefs noch Bewegung in die Sache bringen können?
Na, das ist jetzt ihr Job, das Festgefahrene irgendwie wieder loszubringen. Es ist nur so, dass wir überhaupt keine Aufeinanderbewegung gesehen haben, dass die Fischereifrage festgefahren ist und die Frage nach diesem Level Playing Field, also dass Großbritannien sich verpflichtet, in den Bereichen Steuer, staatliche Subventionen, Umwelt und Arbeitnehmerschutz die EU nicht zu unterbieten, dass da irgendwas passiert. Es kann sein natürlich, dass jetzt doch wieder Bewegung in die Sache kommt, denn so war es ja auch bei dem Austrittsabkommen der politischen Erklärung, als Boris Johnson eine erstaunliche Kehrtwendung damals hingelegt hat und eine von der EU vorgeschlagene Lösung zu Nordirland akzeptiert hat. Mhm. Aber das allein muss nicht optimistisch stimmen, weil ja gerade die politische Erklärung jetzt wieder sehr hinterfragt wird und von Großbritannien nicht eingehalten werden soll.
Genau, über diese politische Erklärung müssen wir gleich noch genauer sprechen. Aber sagen Sie uns vorher noch, warum dieses Triple-Null-Angebot, das wir gehört haben in dem Beitrag, also null Zölle, null Quoten und null Dumping, warum das für die britische Seite so schwer zu akzeptieren ist?
Ja, die britische Seite müsste eben halt einen Teil ihrer staatlichen Souveränität doch entweder der EU oder irgendwelchen Schiedsgerichten, die dann zu entscheiden hätten, wie weit die Großbritannien sich an die Vorgaben gehalten hat, überlassen. Das ist so bei internationalen Handelsabkommen und je enger sie sind, desto mehr ist es. Und das ist politisch fast unmöglich geworden. Das war im Referendum, war das nicht so prominent, aber inzwischen hat man sich da reingearbeitet, dass jede Überlassung von irgendeinem Teil der staatlichen Souveränität und sei es bei der Bestimmung von Umweltstandards, sehr, sehr problematisch ist. Und aber deswegen ist das so schwierig.
Aber dann macht dieses Argument von der britischen Seite ja durchaus Sinn, zu sagen, wir treten ja nicht aus der EU aus, um dann unsere Souveränität wieder abzugeben, denn dann ist der Brexit ja sinnlos.
Das kann man so akzeptieren. Also für jemanden, der auf der extremen Brexit-Seite stand, also nicht etwa die 52%, die dafür gestimmt haben, aber vielleicht so die radikalsten 10-15%, damals war das so auch gedacht. Und man war auch bereit, einen sehr, sehr hohen wirtschaftlichen Preis dafür in Kauf zu nehmen. Aber das wäre auch jetzt noch der Preis, eben halt, dass man ausscheidet aus der Europäischen Union und dem Wirtschaftsraum, ohne ein Abkommen in der Hand zu haben. Es gibt natürlich noch die Hoffnung, dass man irgendwas zwischendrin zusammenschustern kann, aber das ist extrem schwierig, wenn man bei diesen vier Bereichen, die ich da genannt habe, die Wettbewerbsverzerrungen bewirken können, nicht doch noch eine gemeinschaftliche Lösung findet. Und diese Lösung würde bedeuten, dass Großbritannien in diesen Bereichen keine 100% Souveränität hat.
Und Großbritannien argumentiert so, dass man sagt, wir wollen einfach ein ganz normales Verhältnis zu der EU haben und dann werden andere Drittstaaten als Beispiele genannt, zum Beispiel Kanada, das kommt da immer wieder als Beispiel. Ist das nicht gerechtfertigt, so zu argumentieren?
Man kann das schon tun. Es ist allerdings nicht, was die beiden vereinbart hatten in der politischen Erklärung. Und Großbritannien möchte das halt ohne Netz und doppelten Boden haben. Das heißt also, es soll keinen Mechanismus geben, wenn die EU und Großbritannien unterschiedliche Auffassungen dazu haben, wie gut die EU oder Großbritannien sich an diese Regeln hält, dass da jemand rechtsverbindlich das entscheiden kann. Das ist natürlich schwierig, wenn man schon ein paar Monate später diese politische Erklärung als etwas bezeichnet, was ja gar nicht so ernst gemeint sei, oder ein Limit, also eine Höchstgrenze der Kooperation sei, wie der britische Chefunterhändler gesagt hat. Das erschwert es ungemein, ein solches Abkommen zu kriegen. Und es ist natürlich auch, liegt an der EU, ob sie sagen will, wir machen so bei einem Best-of mit. Es ist kein Recht, was Großbritannien hat, das zu fordern. Die EU ist nicht verpflichtet, darauf einzugehen und sie hat schon gute Gründe, warum sie das so nicht machen will.
Die politische Erklärung haben Sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das ist das, was die EU gegen Großbritannien oder in diesen Verhandlungen zumindest in der Hand hat. In der Erklärung verpflichtet sich die britische Seite, faire Wettbewerbsbedingungen zu vereinbaren. Würden Sie sagen, die britische Regierung wird da jetzt vertragsbrüchig?
Sie hält sich nicht an diese politische Erklärung, ja.
Ist die bindend?
Es gibt Es ist ein Verhandlungsziel. Also wenn man was anderes vereinbart anschließend, wenn die Briten mit politischem Druck was anderes schaffen, dann wird nachher keiner mehr fragen, ob diese politische Erklärung eingehalten worden ist. Aber das geht so ans Eingemachte bei der Europäischen Union, dass ich da nur marginal Möglichkeiten sehe beim Entgegenkommen. Vielleicht kann man darüber nachdenken, wie die staatlichen Beihilfen anderweitig gelöst werden können. Aber das Problem als solches lässt sich nicht mit etwas Determination von englischer Seite her aus dem Weg räumen.
Jetzt ist es ja so, dass durchaus Großbritannien die Schuld auch auf Brüssel schiebt und sagt, dort betreibt man ja genauso Rosinenpickerei, so wie uns das vorgeworfen wird. Zum Beispiel will Brüssel weiter Zugang zu den Gewässern von Großbritannien für die Fischerei. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also das ist sozusagen der Schwachpunkt bei der Europäischen Union. Sie hat da erstens kein Druckmittel und zweitens kein Anrecht drauf. Es gibt noch ein paar alte Verträge, die die Anliegerstaaten wie Belgien und möglicherweise Niederlande mit Großbritannien geschlossen haben, wo man sich dann überlegt, ob die wieder auflegen. Aber im Prinzip hat die Europäische Union da ausschließlich wirtschaftliche Argumente. Es ist die Europäische Union, die das meiste an dem aufkauft, was die britischen Fischer so aus den britischen Gewässern herausholen. Aber man kann nicht darauf bestehen, rechtlich gibt es keinen Grund darauf zu bestehen. Das ist die Entscheidung von Großbritannien, wie sie da verhandeln wollen.
Jetzt sieht es im Moment alles so aus, als würden wir zwangsläufig auf einen harten Ausstieg Großbritanniens zulaufen, ohne Vertrag danach. Glauben Sie denn, dass Premierminister Johnson diesen Vertrag überhaupt will?
Das weiß möglicherweise nicht einmal Boris Johnson. Ich weiß es jedenfalls nicht, was er wirklich will. Ich glaube, ihn interessieren Details gar nicht so. Er ist jemand, der für das politische Tagesgeschäft und wie stehe ich heute Morgen und in der nächsten Woche da ist und nicht weniger für die Inhalte. Es ist nur ungeheuer schwierig, sich vorzustellen, wenn es eben halt kein Entgegenkommen gibt, wie man in verbleibenden wenigen Monaten noch ein dann notwendigerweise hochkomplexes Abkommen aushandeln soll. Eigentlich ist nur noch Zeit für eine Lösung von der Stange. Und es gibt jetzt keine Lösung von der Stange mehr, die man einfach nehmen kann, wenn das jetzt so weg ist mit dem Level Playing Field.
Aber was gewinnt denn die britische Regierung mit dieser harten Haltung? Wir haben jetzt von einer Umfrage gehört, der britischen Zeitung Guardian, da heißt es, dass die Mehrheit der Briten für eine Verlängerung der Übergangsfrist gewesen wäre. Die britische Regierung hat aber jetzt schon festgelegt, das machen wir nicht. Wird sie denn langfristig an Zustimmung verlieren für ihren Kurs?
Das ist im Moment noch schwer abzusehen. Ich denke, das wird man erst sehen, so kurz vor dem Ablaufen der Frist des 31. Dezember, wo Großbritannien dann aus dem europäischen Binnenmarkt aussteigt und aus der Zollunion. Also ich denke, dass in der britischen Regierung einige der härteren Brexiter voll darauf setzen, dass man die dann notwendige eintretende Verschärfung der Wirtschaftskrise auf Covid-19 ablasten kann und sagen kann, das hat gar nichts mit Brexit zu tun. Ich zweifle etwas, ob das aufgeht, aber man wird dann erst auch in den Umfragen vom Dezember, Januar oder Februar sehen können, wie die britische Öffentlichkeit darauf reagiert hat.
Sagen Sie uns noch zum Schluss, was glauben Sie denn, würde ein harter Brexit bedeuten angesichts der ja sowieso schon so schwierigen wirtschaftlichen Lage jetzt gerade eben in der Corona-Pandemie?
Na, die Verband der britischen Wirtschaftsunternehmen hat gesagt, sie sind gar nicht in der Lage, sowas noch aufzufangen. Die britische Wirtschaft ist extrem geschwächt, wie alle, wie Wirtschaft überall durch die Covid-19-Pandemie. Und sie hat gar nicht die Rücklagen, die personellen Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, um eine Umstellung auf Zollzahlen, Zollformulierungen einreichen, ihre Produktionsprozesse umplanen, Lagerkapazitäten umplanen. Das ist nicht da. Die logistischen, finanziellen, personellen Voraussetzungen sind nicht da. Und das ist natürlich, würde für die britische Wirtschaft sehr empfindlich werden, auch für die Wirtschaft der anderen EU-Länder, aber am schlimmsten für Großbritannien.
Sagt Gerhard Dannemann, Professor für englisches Recht, britische Wirtschaft und Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank, Herr Dannemann, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.